Herr Bleibler, was wollte man eigentlich vor 125 Jahren mit dem Zeppelin erreichen?
Das ist gar keine einfache Frage. Also letztendlich fragen Sie nach der Idee des Grafen Zeppelin, was er eben mit diesem damals völlig innovativen und singulären Starluftschiff verbunden hat. Und zuerst mal vor 125 Jahren, an diesem 2. Juli, also am Tag des Erstaufstiegs, ging es ihm erstmal darum, die Machbarkeit zu beweisen, die Funktionsfähigkeit eines solchen 128 Meter langen Luftschiffes in dieser Zeit zu beweisen. Aber natürlich stecken auch Intentionen dahinter über eine spätere Nutzanwendung. Und Graf Zeppelin hat persönlich selbst die Märkte, die Zukunftsmärkte für die Luftfahrt identifiziert und benannt. Und das war für ihn Krieg, Verkehr und Forschung. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Und das können Sie auch auf die Raumfahrt übertragen.
Ein Flug mit dem Zeppelin ist ein echtes Abenteuer. Was macht den Flug denn so besonders?
Also zum einen, wenn man mal drin ist und wenn der Zeppelin NT gestartet ist und hier zum Beispiel über dem Bodensee seine Runde bei gutem Wetter dreht, ist das natürlich ein touristisches Erlebnis. Also man hat eine sehr langsame Bewegung am Himmel, die man sonst in keinem anderen gelenkten Luftfahrzeug, also einem Flugzeug oder Hubschrauber hat. Das ist sozusagen Fahrradgeschwindigkeit oder Schrittgeschwindigkeit. Letztendlich kann das Luftschiff auch auf einem Punkt stehen. Und das ist beim Fliegen schon etwas sehr Gewöhnungsbedürftiges, aber es ist etwas sehr Schönes. Und Sie haben in der Gondel sehr große Fenster, die Sie auch öffnen können, aus denen Sie fotografieren können. Und was man natürlich auch spürt, ist diese Schwerelosigkeit. Also beim Start eines Flugzeuges leidet man ja mit. Man merkt, wie durch die Antriebskraft der Motoren oder der Düsentriebwerke die Schwerkraft überwunden werden muss. Und das haben Sie halt bei einem Zeppelin NT überhaupt nicht. Also man spürt dieses Getragensein von der Luft, das ist das eine. Und für die am Boden Stehenden, das ist auch ein historisches Thema, wer durfte mit, wer konnte sich das leisten, für die am Boden Guckenden ist es natürlich auch optisch etwas Spektakuläres, aufgrund seiner Seltenheit, aufgrund seiner Größe. Es ist natürlich ein spektakuläres Bild am Himmel, ja.
Man hat sich die Zukunft Anfang des letzten Jahrhunderts immer zusammen mit dem Zeppelin vorgestellt. Das Empire State Building beispielsweise sollte eine Zeppelin-Anlandestelle bekommen. Mhm. Das hat dann mit dem Wind nicht geklappt. Aber was hatte man noch so alles vor mit dem Zeppelin?
Naja, es sind eben diese utopischen Visionen, gerade der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, aber auch der Zwischenkriegszeit. Also man träumte letztendlich von einem ganz eng vernetzten Zeppelin-Verkehr, erstmal deutschlandweit, europäisch. Nach dem Ersten Weltkrieg war das durch die technischen Fortschritte möglich, auch interkontinental, also über die Weltmeere. Und der Zeppelin ist natürlich materialisiert als sehr exotisches, als sehr spezielles Luftfahrzeug, aber er beschäftigt auch in der Zeit, als es ihn nicht mehr gab, also diese großen Starluftschiffe nach dem Zweiten Weltkrieg, die Fantasie von Utopisten.
Sie sprechen es an, die Fantasie, die Träume, das fand dann ein jähes Ende 1937, die große Katastrophe mit der Hindenburg in New York. Warum war es dann erstmals ganz zu Ende?
Ganz zu Ende war es nicht. Das ist ein häufiges Missverständnis. Also was mit der Lakehurst-Katastrophe endet, ist diese kurze Periode eines fahrplanmäßigen, regelmäßigen Luftschiffverkehrs zwischen Europa, also Deutschland und den USA bzw. Brasilien, den man ab 1931 begann. Das Luftschiff Graf Zeppelin fuhr auf der Südatlantikroute nach Rio de Janeiro, um den Nordatlantik, der wettermäßig wesentlich schwieriger ist und fahrtechnisch anspruchsvoller, zu knacken. Und weil man ein wirklich luxuriöses Passagierluftschiff schaffen wollte, baute man 1936 dann die Hindenburg fertig, die das dann auch ein Jahr gemacht hat bis zu dieser Katastrophe. Und diese Phase endet. Und es war noch ein Schwesterschiff der Hindenburg im Bau, das im September 38 fertiggestellt wurde, das aber natürlich aufgrund der nicht möglichen Heliumlieferungen aus den USA, die USA hatten das Heliummonopol in dieser Zeit, und die innenpolitische und außenpolitische Haltung Hitler-Deutschlands wurde immer aggressiver und immer problematischer. Und für diesen NS-Staat eben kein Helium zu liefern, war in den USA eine politische Entscheidung. Diesen 130 baute man fertig und der fuhr noch bis wenige Tage vor Beginn des Zweiten Weltkriegs Propagandafahrten. Also diesen Symbolcharakter auch als Zeichen behaupteter deutscher technischer Überlegenheit, den behielt er dadurch schon noch irgendwo bei. Aber diese Phase eines kommerziellen Verkehrs, die war zu Ende.
Jetzt sieht man den Zeppelin ja eher als Werbeträger oder eben als Rundfluggelegenheit. Was kann denn der Zeppelin noch heutzutage?
Also der NT hat drei Nischen, die beiden haben Sie angesprochen. Das Spektakuläre, die Erscheinung, das lässt man nicht ungenutzt als Werbefläche. Dann ist es natürlich der touristische Aspekt, der sich auch ganz gut verkauft, soweit ich das weiß. Aber es gibt eben auch noch die dritte Nische und das ist Forschung, das sind Messfahrten. Das heißt, der Zeppelin NT ist in der Lage, sich sehr langsam zu bewegen, also mit kontinuierlicher, langsamer Geschwindigkeit, ist eben für geologische Messungen zum Beispiel geeignet, zum Einsammeln von Umweltdaten aus der Luft. Er macht das auch alles sehr leise, also ein Hubschrauber kann auch stehen, aber das macht einen Höllenlärm und das ist eben ein großer Vorteil. Und es gibt ja immer so diesen Begriff von sanften Riesen, der immer auch so durchgeht. Das ist was, wo man eben heutzutage einer Zukunft der Luftschiffe auch ja so in Internetforen etwas andichtet, indem man sagt, das ist vielleicht die Zukunft eines nachhaltigen, weniger umweltbelastenden Fliegens im Gegensatz zum Flugzeug.